Guten Tag. So, ich glaube jetzt, genau, ihr habt den zweiten Teil von Guten Tag schon verstärkt gehört. Schön, heute Morgen, heute Mittag wieder mal bei euch im Gottesdienst zu sein. Ich bin ein bisschen gespannt darauf, ob ich euch erreiche um diese Uhrzeit und mit dem, was auf meinem Herzen liegt. Ich möchte euch zunächst mal mitnehmen, dass ihr mit mir redet und euch eine Frage stellen. Und zwar, was wünschen sich Eltern als allererstes, was Kinder sagen sollen? Mama und Papa, hat jemand gesagt. Und danach?
Bayern,
okay. Ja, was kommt danach? Also ich habe diese Frage schon in zwei anderen Gottesdiensten gestellt und ob ihr es glaubt oder nicht, jedes Mal hat jemand gesagt, nein. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, wieso das denn? Also nein, wünschen sich Eltern nicht, dass Kinder das unbedingt direkt sagen und außerdem lernen die das von ganz alleine. Also da muss man nicht daneben stehen und für beten, dass das irgendwie so kommt. Aber ich glaube, etwas, was wir uns irgendwann, also ich bin ja auch zweifacher Vater, was man sich irgendwann wünscht, ist, dass Kinder lernen, Bitte und Danke zu sagen. Und sowas kann ja schwer zu einem Ritual werden, einfach nur, ich sage jetzt Danke, dann funktioniert das beim nächsten Mal auch wieder oder ich sage jetzt Bitte, dann kriege ich, was ich haben will und ist so das Zauberwort. Oder aber man versteht irgendwann, dass das miteinander wirklich zu tun hat in Beziehungen, dass dieses Wort einen tieferen Inhalt hat. So, ich habe Kinder, die in einem Alter sind, wo sie das anfangen zu entdecken, so Nachrichten mitschauen oder Dinge sehen und wissen, anderen geht es ja viel schlechter. Und auf einmal wird das Wort Danke zu sagen für sie ganz anders wichtig. Vor ein paar Wochen war ich mit ihnen in einem Schwimmbad, relativ weit abends schon und es war relativ leer. Es gab ein großes Wellenbecken in diesem Schwimmbad und dann waren da zwei Herren, ich schätze die so zwischen 40, Mitte 30 und 50, die beiden. Und die standen irgendwann mit so einem Föhn und irgendeinem Gerät da und pusteten irgendwas auf. Und irgendwann hatten die so 4 Meter große Luftmatratzen eigentlich, aber in Form von einem Hasen und von irgendeinem Hai. Und die hatten eine Absprache mit dem Schwimmbad, wenn das leer ist, dann dürfen wir diese Riesenmonster da aufpusten und dürfen damit über dieses Wellenbecken schippern. Und die beiden saßen da drauf und der eine, der war noch ein bisschen kürzer mit seinen Beinchen, der kam gar nicht mehr bis ans Wasser, wenn der auf deinem Ding da drauf saß. Und er hatte dann ein großes Paddel mit rechts und links einem Paddelbereich dran und schipperte sich dann über das Wellenbecken. Und als ich ihn so beobachtet habe, wie er so hilflos da oben drauf saß, habe ich mich an manche meiner Paddelversuche erinnert auf irgendwelchen Seen im Urlaub. Und wenn ich eins gelernt habe, viel weiß ich nicht über diese Art von Fortbewegung, aber eins weiß ich, wenn man immer nur auf einer Seite paddelt, dreht man sich im Kreis. Und ich glaube, dass dieses Bitte und Danke und gerade auch der Aspekt von Dankbarkeit ein enorm wichtiger Bereich für unser Leben ist, um uns nicht im Kreis zu drehen. Um uns nicht immer nur um uns selber und um unsere Sorgen und um unsere Probleme zu drehen, sondern voranzukommen. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das hier gehandhabt habt. Wir feiern seit einigen Jahren eher sporadisch oder nicht mehr großartig einen Erntedankgottesdienst in Wuppertal. Und tatsächlich ist in meiner Überzeugung es so, ein solches Fest kann ausfallen. Der Wert, die Überzeugung, die Erkenntnis davon, dass Dankbarkeit wichtig ist und angebracht ist, die darf auf keinen Fall fehlen in unserem Leben. Und deswegen ist das heute mein Thema, unser Jahresthema als Gemeinde, ihr seht das schon auf der Leinwand, lautet verbindlich Jesus nachfolgen in der Familienkirche, ist das so unser Thema, mit dem wir unterwegs sind. Und ein Gedanke davon ist eben der, dankbar leben zu lernen, hat etwas damit zu tun, dass ich verbindlich Jesus nachfolgen will, dass ich mich entscheide zu einer Art und Weise zu denken und zu leben. Und ich glaube, dass es dabei um mehr geht als nur es ist schön, wenn Dinge gut sind in meinem Leben und dann bin ich dankbar. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Art von Nachfolgeentscheidung ist, die ich treffe. Ich entscheide mich dazu, weil ich Jesus nachfolgen will, dankbar zu sein für die Dinge, für die es Dank wert ist zu geben. Noch eine Geschichte von meinen Kindern. Ist jetzt vielleicht so ein gutes halbes Jahr her, da saß mein 7-Jähriger in unserem Wohnzimmer und sang ein Lied und hatte dabei ein Handy in der Hand und hatte sich irgendein Musikstück im Internet rausgesucht. Und ich hörte so ein bisschen zu und ich denke, was singt der da? Irgendwas von, ich lieg im Krankenwagen und so. Und dann denke ich irgendwie, weiß nicht, vielleicht müsst ihr nochmal genauer hingucken, was der mit dem Handy da macht. Und dann habe ich festgestellt, er hatte sich ein Lied von den Fantastischen Vieren rausgesucht. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Und dann war er am Singen, ich wollte noch Danke sagen, doch ich lieg im Krankenwagen. Noch wollen sie mich zwangsbeatmen, doch bald ist alles aus und vorbei. Falls sie mich nicht begraben, dann sollte ich mich wirklich fragen, wann will ich mal Danke sagen, denn irgendwann ist aus und vorbei. So, ich war ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das jetzt gut finden sollte, dass er dieses Lied lernt oder nicht. Aber die Erkenntnis, dass es irgendwann mal zu spät sein kann für ein Dankeschön, habe ich gedacht, also das darf er auf jeden Fall mitnehmen. Das ist in Ordnung, wenn er das lernt. Und ansonsten wünsche ich ihm noch ein langes Leben. Und auch die Strophen, glaube ich, hat er noch nicht so ganz verstanden, was da alles noch so drinsteckt. Aber ich glaube tatsächlich, Dankbarkeit ist etwas, zu dem es sich lohnt, sich zu entscheiden. Wenn ich heute eins vorhabe, dann euch zu ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Dankbarkeit ist ein entscheidender Baustein für ein verändertes Leben. Wenn du heute hier sitzt und es geht dir nicht gut, dann ist mein Ziel nicht, dir zu erzählen, dass es dir gut geht, sondern ich möchte dir sagen, dass Dankbarkeit ein Baustein dafür sein kann, dass es dir in deinen Umständen dennoch besser geht. Das erreicht euch noch nicht, aber das kommt noch. Okay, meine erste Überschrift lautet, Dankbarkeit ist der Wille Gottes. Wir haben als Gemeinde diesen Monat unter dem Thema Dankbar leben und gestern hatten wir als Gastprediger Paul Westering da und eine Randbemerkung von ihm war dann so, übrigens, Dankbarkeit ist keine Frucht des Geistes. Wenn man also mal nachschaut, welche Früchte des Geistes in unserem Leben sind, Dankbarkeit gehört nicht dazu. Gott kann uns nicht von außen dankbar machen, aber er hat uns befähigt, uns zu entscheiden zu Dankbarkeit. Aber es bleibt eine Verantwortung in unserem Leben und deswegen glaube ich, dass dieser Satz auch stimmt. Dankbarkeit ist der Wille oder der Befehl oder das, was Gott sich von uns wünscht oder um es ein bisschen deutlicher zu sagen, von uns eigentlich erwartet. Ich möchte mit euch zunächst einen Text dazu lesen und euch wird auffallen, erstmal geht es in diesem Text gar nicht um Dankbarkeit. Der steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 bis 22. Da steht, betet unablässig. Also schon über diesen ersten Satz gäbe es ja eine Menge nachzudenken. Was bedeutet das ganz genau? Unablässig zu beten. Und nachdem wir das verdaut haben, sagt er dann, den Geist löscht nicht aus. Den Geist nicht auslöschen. Auch da stellen sich bei mir eine Menge Fragen. Was bedeutet das, den Geist nicht auszulöschen? Und wenn er ausgelöscht ist, wo ist er dann? Und wie ist das alles? Beinhaltet für mich eine Menge geistliches Potenzial, dieser Satz. Dann sagt uns dieser Vers dieser Text im Weiteren, Weissagungen verachtet nicht. Nicht nur nehmt sie zur Kenntnis, wenn sie da sind, sondern verachtet sie nicht, wertschätzt sie. Da, wo Gott redet, auch heute noch, übernatürlich, durch Prophetisches in unser Leben hinein, wir sollen das achten, als wertvoll ansehen, wenn Gott auf diese Art und Weise in unser Leben hineinredet. Und dann sagt er noch zum Umgang damit, damit wir das auch wirklich verstehen, prüft alles und das Gute behaltet. Da geht es ja wieder um die Art und Weise, wie unsere Denkmuster funktionieren. Wenn ihr nachher hier rausgeht, dann gab es vielleicht ganz viele Dinge, die waren gut und dann war mein Knopf zufällig hier offen. Und dann kann es sein, dass du denkst, also war alles gut, aber das war nicht so gut. Und wir sind so schnell dabei, auch dann, wenn es um Weissagung geht, wir hören das und dann denken wir, ja, aber das hat da nicht so gut rübergebracht oder das hätte man auch mal ein bisschen demütiger vortragen können oder was auch immer. Und das Gute behaltet. Und dann schließt er dann ab mit einem Satz, der ist auch wieder so allgemein, dass man da auch lange drüber nachdenken könnte, nämlich, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Ja, grundsätzlich uns allen klar, alle die wir Christen sind, sagen, natürlich, wir halten uns vom Bösen fern, aber was heißt das Montagmorgen und die ganze Woche hindurch in den konkreten Umständen? So, da steckt so viel drin, was Paulus hier weitergibt an der Stelle, worüber es sich lohnt nachzudenken. Und direkt nach dem ersten Satz, den ich euch vorgelesen habe, direkt nach diesem betet unablässig, steht noch ein Satz, den haben wir noch nicht gelesen miteinander. Da steht, sagt in allem Dank und dann kommt's, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und mir ist das nochmal so aufgefallen in der Vorbereitung. Eigentlich diese ganzen Sätze sind alle kurze, prägnante Sätze. Und bei Dankbarkeit, als wäre es in Paulus ein Anliegen, nicht, dass das untergeht, weil das irgendwie ja normal ist, dass man irgendwie auch dankbar ist, betont er das besonders in dieser Auflistung. Und er sagt, das ist der Wille Gottes. Gott möchte das für uns und für unser Leben. Nun geht es euch vielleicht wie mir, dass man sich wundert, das ist doch eigentlich eine innere Haltung, eine Motivation, die man hat, eine Einstellung, die kann ich doch schlecht befehlen oder einfordern. Also bei mir geht das immer schief. Wenn ich meinen Kindern sage, sei gefälligst dankbar, dann nützt das gar nichts. Oder wenn dir jemand sagt, heute sei mal glücklich, hast du Grund dazu, wenn es dir nicht danach geht, dann funktioniert das nicht. Wieso ist das so, dass Gott sagt hier, das ist der Wille Gottes, dankbar zu sein? Ich glaube tatsächlich, dass Gott uns hier eine Ausrichtung geben möchte, eine Aufforderung in unser Leben hineinstellt mit dem Hinweis, wenn du dich darauf einlässt, richtest du dein Leben in die richtige Richtung aus. Und ein Leben, was in die richtige Richtung ausgerichtet ist, wird entsprechend auch gesegnet sein, wird entsprechend Dinge einsammeln, die gut sein werden für dein Leben. Und ich beweise euch das gleich noch an einem Bibelvers, dass Dankbarkeit nicht am Ende eines Prozesses steht, sondern am Anfang. So und so glaube ich, natürlich können wir das jetzt als den strengen Befehlston aus dem Himmel hören. Sei gefälligst dankbar. Oder wir können es als den dringenden Appell Gottes hören. Richte dein Leben auf die Dinge aus, für die du dankbar sein kannst. Und es wird deinem Leben gut tun. Und so glaube ich, ist das so der erste wichtige Punkt. Wir können uns entscheiden, diesem Gebot, dieser Aufforderung Gottes nachzukommen, uns zu entscheiden zum Guten, zur Dankbarkeit. Uwe Schäfer schreibt in einem seiner Bücher, Gottes Gebot der Dankbarkeit ist wie alle seine Gebote zu meinem Besten. Lässt mich zur Ruhe kommen in meiner Biografie und glücklich sein. Das heißt, Gott gibt uns ein Gebot für uns. Und die Frage ist, ob wir das wirklich entdecken. Es gibt einen riesigen Markt heutzutage über den Bereich positives Denken und wie ich über mein Mindset, aber über die Art und Weise, wie ich über Dinge denke, mein Leben steuere, mein Leben beeinflusse. Du kannst dazu Seminare besuchen, Bücher lesen, alles Mögliche machen. Und was bei aller Frage, die ihr vielleicht jetzt gerade zu diesem Komplex habt, was ziemlich sicher ist, es hat tatsächlich Einfluss. Jemand, der ständig griesgrämig rumläuft, der hat nicht ständig gute Gedanken im Kopf. Und umgekehrt, jemand, der das Gute sucht, jemand, der sich entscheidet, fröhlich zu sein, jemand, der achtsam ist auf das, was gut ist, der wird anders leben, der wird besser leben. Und ich glaube, dass wir, wenn wir die Bibel richtig verstehen und eine Dankbarkeit entwickeln von Gott her, die er uns beibringen möchte, dass wir uns da nicht das Leben schönreden müssen, und dass wir uns etwas selber vorlügen müssen, sondern dass wir immer wieder mit seiner Hilfe Dinge entdecken, die uns dankbar werden lassen und uns damit besser leben lassen. So, dass mein erster Gedanke, Dankbarkeit ist eine Entscheidung, dem Willen und dem Gebot Gottes zu folgen, zu deinem und zu meinem Besten. So, ich weiß, mit der nächsten Überschrift wird es gefühlt nicht besser. Also nachdem es jetzt ein Befehl war, ist Dankbarkeit auch noch ein Opfer. Und in meiner Vorbereitung für diesen Gottesdienst heute ist mir dieser zweite Punkt nochmal sehr wichtig geworden. Ich möchte hier für euch einen Schwerpunkt drauflegen und hoffe, dass ich so diesen Impuls richtig gehört habe und dass es tatsächlich für euch hilfreich ist. Im Psalm 50, Vers 23 steht, wer Dank opfert, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Fällt euch was auf? Normalerweise wirst du irgendwo eingeladen, hast einen schönen Abend, hast gut gegessen, hast vielleicht noch ein Gastgeschenk gekriegt und hast eine richtig gute Zeit und am Ausgang an der Türe sagst du, hey, danke für diesen schönen Abend. In unserem Verständnis ist Dankbarkeit oft am Ende des Prozesses. Irgendetwas ist gut gelaufen und dafür sage ich danke. Dieser Text sagt uns, dass wir Danke sagen, Dank opfern und diese Bereitschaft zu Dankbarkeit bahnt einen Weg der Wirksamkeit Gottes in unser Leben. Wenn ich mal ein bisschen provozieren darf euch, damit ihr wach werdet um die Uhrzeit, Wenn du sagst, irgendwie erlebe ich Gott wenig und ich würde ihn gerne mehr erleben, dann könnte ein Weg sein, Raum zu schaffen in deinem Leben für sein Wirken. Sei dankbar. Such alles Mögliche in deinem Leben, wofür du dankbar sein kannst und Gott Danke sagst und Gott wird sich bahnen in dein Leben hinein. Glaubt ihr das? So ein paar haben genickt. Das hat mich ein bisschen ermutigt, da weiterzumachen. Dankbarkeit kommt nicht automatisch und es muss nicht immer am Ende stehen, sondern es darf am Anfang stehen und bewirkt etwas. Und Dankbarkeit drückt sich vor allen Dingen aus in unserem Reden. In der Art und Weise, was ich sage, weil das, was ich sage, ist Ausdruck von dem, was ich denke. Wenn ich bereit bin zu loben, wenn ich bereit bin, Gutes zu sehen, wenn ich bereit bin, mich zu freuen, dann habe ich viel weniger Raum fürs Jammern und fürs Klagen, für Befürchtungen, für Kritik, für Unzufriedenheit. Aber wenn alles das immer dein Denken prägt, dann wird es dein Reden prägen. Deswegen lohnt es sich, darauf Acht zu haben, wie viel eigentlich wir Gutes reden und Dankbares ausdrücken und wie viel wir von dem anderen reden. Und jetzt kommt der Punkt, der mir nochmal sehr wichtig geworden ist, das Wort Opfer. Dankbarkeit ist ein Opfer. Wer Dank opfert. Wir sind in unseren christlichen Kreisen, glaube ich, in manchen Teilen so geprägt, dass wir mit dem Begriff Opfer unglaublich viel Schweres verbinden. Ja, also der Missionar, der irgendwo in dieses arme Land lebt und in dieser armseligen Hütte lebt, was für ein Opfer. Als Martin Grube bei uns war, hat er uns gesagt, ich höre immer, ihr müsst ja dann wieder zurück. Und als er jetzt zurückgeflogen ist, hat er geschrieben, ab nach Hause. Der lebt kein tagtägliches Opferdasein. Der ist nicht das Opfer des Willens Gottes geworden, dass er jetzt da leben muss. Aber er lebt ein Opfer. Er hat sich entschieden dazu. Und so, worum es mir geht, ist, ich nehme euch mal mit in dieses Bild des Alten Testamentes. Da gab es diesen Gedanken, dass jemand ein Opfertier nahm, zum Opferaltar ging und sein Opfer brachte. Und dann habe ich immer so bis vor 2-3 Wochen diese Vorstellung im Kopf gehabt, da geht jemand dahin und sagt, eigentlich habe ich Hunger und ich würde dieses Tier so gerne selber essen und meine arme Familie zu Hause, aber Gott erwartet ein Opfer von mir. Jawohl, ich bin bereit, ein Opfer zu geben. Dann habe ich mich gefragt, aber eigentlich stimmt das ja gar nicht. Ganz viele dieser Menschen, die da zum Opfern gegangen sind, hatten immer noch genug Tiere zu Hause, um zu essen, um sich zu versorgen. Und Gott hat auch noch Regeln eingebaut. Wer arm war, der musste nicht das große Tier bringen, der konnte ein kleines Tier bringen. Also beim Opfer, beim Gott ein Opfer bringen, geht es gar nicht immer darum, dass wir, wer weiß, wie leiden müssen. Habe ich euch mit dem Gedanken? Worum geht es denn dann beim Opfer? Wenn ich da stand am Opferaltar im Alten Testament, dann hieß das, ich erkenne Gott an als den, der er ist. Nämlich die Autorität über meinem Leben, über unserem Volk. Er ist der Maßstab. Und er hat gesagt, es gibt Klärungsbedarf in meinem Leben. Deswegen stehe ich hier und bitte um Vergebung und empfange Vergebung und Gnade. Es ist ein Akt der Anerkennung Gottes. Ein Opfer zu bringen ist auch immer gewesen ein Ausdruck der Anbetung Gottes. Ich verehre den, von dem alles Gute kommt. Ich verehre den, der mein Leben gesegnet hat. Ich verehre den und ich weiß, wo die Quelle ist all dessen, was gut ist in meinem Leben. Und indem ich ein Opfer bringe, eine Anbetung bringe, drücke ich das aus und sage mir das auch selber und erinnere mich daran. Und das Dritte, was Menschen gerade im Alten Testament immer mit einem Opfer verbunden haben, war auch immer das Ringen und das Einladen Gottes um sein Eingreifen, um sein Wirken. Wenn das Volk Israel in einem Konflikt stand, dann haben sie ein Opfer gebracht, bevor sie in den Krieg zogen. So, das heißt, es war immer diese Ausrichtung, die Rückbesinnung auf Gott. Und jetzt möchte ich euch einladen, diesen Vers nochmal mit mir, mit diesem Blickwinkel zu lesen. Wer Dank opfert, ist nicht der, der gerade eigentlich hundeelend ist, keinen Bock auf irgendwas hat, aber weiß, ich muss jetzt ein Dankgebet sprechen. Sondern wer Dank opfert, der sagt, Gott, ich erkenne dich an, ich bete dich an, ich weiß, du bist ein guter Gott und ich bin dir dankbar für alles, was ich habe und vielleicht gibt es auch noch Mangel in meinem Leben. Und deswegen bringe ich dir mein Lob für all das, was da ist und ich vertraue dir, dass du den Unterschied machen kannst in meinem Leben. Und ich finde, diese Perspektive von Opfergedanken kann so befreiend sein. auch diesen Vers richtig zu verstehen. Bitte, manchmal ist auch ein Leidensopfer notwendig. Aber nicht jedes Mal, wenn es darum geht, geht es immer darum, dass Gott uns so gerne quälen möchte an irgendeinem Punkt und dann kommt er und bahnt sich seinen Weg und segnet uns, nachdem wir so richtig am Boden sind. Sondern unsere richtige Herzensausrichtung, das richtige Bild von ihm als dem großen Gott und unsere Ausrichtung zu ihm bahnt den Weg in unser Leben hinein. So, und ich möchte euch so ermutigen, solche Menschen zu sein, die sagen, hey, ein Dankopfer zu bringen, heißt nicht immer, ich muss mich quälen, sondern es heißt, ich nehme das Leben richtig wahr aus der Perspektive Gottes heraus und ich bringe dem das Lob, dem es gehört. Ich möchte mit euch hineinschauen in eine Geschichte im Johannes 17. Und wenn dieser Psalm hier sagt, dass Gott, dass es ein Opfer an ihn ist und dass es den Weg Gottes bahnt, dann ist Undankbarkeit, das ist mir noch wichtig, Undankbarkeit entspricht eben ausdrücklich nicht dem Willen Gottes und setzt eben nicht das Wirken Gottes frei. Aber da, wo wir Dankbarkeit so als eine Zielmarke haben, werden wir Gott erleben. In Johannes 17 finden wir eine Geschichte von 10 sehr kranken Menschen. Schwerstkranke Menschen. Aussatz. 9 davon fromm sozialisierte Menschen. Juden. Israeliten. Und ein Samariter. Und in meiner Vorbereitung habe ich das von jemandem gelesen, hat er gesagt, ist schon interessant, was Not und Elend für Menschen zusammenschweißt, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben wollen. Also der Samariter, der normalerweise gemieden wird, aber jetzt sitzen da 10 Leute vor der Stadt, ausgeschlossen, isoliert, krank, ohne Zukunftsperspektive. Und dann ist auch egal, dass der eine ein Samariter ist, der kommt dann auch mit dazu. Und die 10 haben eine Begegnung mit Jesus. Und interessant ist, eigentlich gibt es erstmal eine Menge Grund, sie zu loben. Weil das, was Jesus macht, ist nicht so dieses Schnipswunder und alles ist gut. Er schickt sie auf eine Reise. Sie sollten zum Priester gehen, weil der Priester entschied, ob jemand wieder gesund war und ob sie wieder teilhaben durften am gesellschaftlichen Leben. Und nachdem sie ihn um Heilung gebeten haben, schickt Jesus sie los und sagt, zeigt euch dem Priester. Wenn ich euch gerade gesagt habe, hier ist dieser Gedanke von Dinge geschehen auf dem Weg, dann ist das hier auch so. Während sie auf dem Weg sind, während sie Jesus glauben und Jesus vertrauen für Heilung, geschieht das Wunder auf dem Weg zum Priester. Die Geschichte ist deswegen aber nochmal sehr bemerkenswert, weil sie eine besondere Wendung am Ende hat. Bevor wir darüber sprechen, ist mir wichtig, nochmal eine Parallele zu uns zu ziehen. In der Bibel wird der Gedanke von Aussatz auch immer mal wieder als Parallele bezogen zum Aussatz der Sünde. Wir Menschen sind eigentlich alle, solange wir keinen Frieden mit Gott haben, ausgeschlossen aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft mit Gott. Und genauso wie diese Krankheit das Leben zerfrisst, getrennt sein von Gott, Schuld, falsche Lebensausrichtung, ein Menschenleben. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, beim einen offensichtlich, beim anderen vielleicht ganz versteckt. Aber die Idee Gottes ist, Menschen einzuladen in die Versöhnung mit Gott und ihr Leben heil zu machen. Und ich vermute, ganz viele sitzen hier, die genau diesen Prozess erlebt haben. Dass Gott so Heilung hineingesprochen hat, uns vom Aussatz der Sünde gesund gemacht hat. Und da sind 10 und die sehen auf einmal, ich bin gesund. Ich bin heil geworden. Und wisst ihr, einer geht zurück zu Jesus, um was zu tun? Danke zu sagen. Und als sei das nicht deprimierend genug, welcher von den 10? Der Samariter, der nicht fromm sozialisierte, der eigentlich nicht so richtig dazugehören sollte. Ich habe mich so ein bisschen reingedacht in diese Geschichte und habe gedacht, wie fühlt sich das wohl 10 Jahre später an? Du sitzt am Tisch mit deiner Familie, du bist wieder Teil des Lebens, du isst und du hast Gemeinschaft und dir geht's gut, du bist gesund. Und dann kommen vielleicht diese Momente, wo du denkst, wenn dieser Jesus nicht gewesen wäre, wenn der mich nicht geschickt hätte zum Priester und mich auf dem Weg geheilt hätte, dann säße ich arme Sau immer noch da draußen mit den 9 anderen. Dann wäre ich immer noch isoliert, dann wäre ich immer noch krank. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass wenn man sowas erlebt hat, und ich sehe das auch bei dem einen oder anderen, der echt durch schwere Phasen gegangen ist und da hat Gott eingegriffen, dass manchmal auch über Jahre hinweg eine tiefe, tiefe Dankbarkeit bleibt im Leben solcher Menschen. Die Frage ist, was ist mit deiner und mit meiner Dankbarkeit über die Heilung vom Aussatz der Sünde, vom Aussatz getrennt zu sein von Gott und guter Gemeinschaft? Weiß nicht, wer heute hier den Rekord aufstellen könnte und sagen, ich bin aber schon so lange ein Kind Gottes, ich bin schon so lange Christ. Und die Frage ist, feierst du das noch oder kannst du das noch feiern? Kannst du noch von Herzen dankbar sein und dir bewusst machen, wo du wärst, wenn das nicht gewesen wäre? Und ich glaube, dass sich das lohnt, das so an sein Leben ein Stück heranzulassen. Ich weiß nicht, wer von euch Ingolf Elzel kennt, der war einer meiner Lehrer auf der Bibelschule und einige Jahre Präses des Pfingstbundes. Er hat zu diesem Textabschnitt mal Folgendes gesagt. Ich beobachte, dass uns hier etwas mitgeteilt wird, das eines deutlichen Kommentars bedarf. Und ich wende mich an langjährige Christen. Und dann macht er so deutlich, dass ihn das schon sehr verwundert, dass diese Neuen, die vom Volk Gottes her, von ihrer Identität her kamen, es nicht nötig hatten, zu Jesus zu gehen und Danke zu sagen. Und er provoziert so ein bisschen mit dem Gedanken, sagt, könnte das sein, dass man so als fromm geprägter irgendwie ja weiß, Gott kann immer mal eingreifen, Gott kann immer mal ein Wunder tun und eigentlich haben wir ja auch damit gerechnet und eigentlich planen wir das vielleicht ein Stück ein. Er hilft halt, er ist halt so. Und je selbstverständlicher die Dinge werden, umso weniger Raum für Dankbarkeit bleibt in uns. Je selbstverständlicher das ist. Dietrich Bonhoeffer hat zu diesem Textabschnitt einen ganz kurzen, prägnanten Kommentarsatz hinterlassen, der lautet, den Undankbaren ist trotz der Genesung in Wahrheit nicht geholfen. Den Undankbaren ist trotz ihrer Gesundheit nicht wirklich geholfen, weil das Nächste wird kommen, wo wieder etwas nicht in Ordnung ist in ihrem Leben und wo wieder Unzufriedenheit und Unmut und Ärger da sein wird. Und so möchte ich Ingolf Elzel zitieren mit dem folgenden Satz: Sollte das Volk Gottes nicht ein Volk sein, das dankbar ist und bleibt, solange es atmet, weil da einer ist, der treu ist, selbst wenn wir untreu sind. Dankopfern ist nicht, sich immer zu quälen, ist sich immer wieder an den Anbetungspunkt zu stellen, sein Dankopfer zu bringen und Gott zu sagen, du bist Gott und ich bin Mensch und du bist großartig und du hast mich gerettet. Und ich ehre dich dafür und ich feiere dich. Und bevor ich eine Bitte äußere, möchte ich erst Danke sagen für das, was da ist und was du getan hast in meinem Leben. Wenn der Dankespegel zurückgeht, fürchtet man um die Entwicklung von Gemeinde und von Menschenleben. Dankbarkeit ist so wichtig. Einer unserer Schwerpunkte als Familienkirche in Wuppertal und in Hilden ist, wir wollen als Gemeinde ein Ort fantastischer Gnade sein. So mein Traum ist, dass Menschen dorthin kommen und erleben, ich bin nicht perfekt und ich werde es nie werden, aber hier begegnet mir Gnade. Und selbst wenn ich wieder falle und wenn mir Dinge wieder passieren und selbst wenn in unserem Katalog schlimme Dinge passieren, sind hier Menschen, die wollen mich zurücklieben in die Beziehung zu Gott hinein. Das ist wirklich ein Traum, eine Sehnsucht in meinem Herzen, so eine Kultur von Gemeinde wünsche ich mir, darüber rede ich, die versuche ich zu prägen. Aber wisst ihr, ich habe das unseren Gemeinden gesagt, wenn jeder von uns seine gut laufende Ehe für selbstverständlich hält oder für seinen Verdienst, wenn die gut geordneten Finanzen dein Fleiß sind und deine gute Wirtschaftlichkeit, dann wären wir ungnädig mit denen, wo das nicht so ist. Und ich könnte viele, viele andere Bereiche in unserem Leben aufzählen. Deine Gesundheit, deine gut erzogenen Kinder, all die guten Dinge in deinem Leben. Wenn du nicht immer wieder da stehst und sagst, Gott, danke für deine Gnade in meinem Leben, dass das so ist, wie es ist, dass du mich befähigt hast, dass ich das hinbekommen habe, dass es geworden ist, obwohl ich es eigentlich nicht kann, dann werden wir keine gnädigen Menschen sein, anderen gegenüber. Und ich glaube, dass deswegen Dankbarkeit uns dazu bringt, auch mit anderen gnädig sein zu können, sie zu Christus lieben zu können. So, deswegen seid Menschen, die Dank opfern. Mein dritter Gedanke ist der folgende: Dankbarkeit ist angebracht. Und ihr habt das schon gemerkt bei dem, wo ich uns über diese Geschichte hingeführt habe. Es gibt auf jeden Fall Grund, Danke zu sagen. In Jakobus 1, Vers 17 steht, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel von Licht und Finsternis. Das Wort Danken oder Dankbarkeit ist in der Bibel im Griechischen zusammengesetzt aus zwei Wortstämmen. Und interessant ist, was dort zusammenkommt. Zum einen, also wenn ich euch das Gesamtwort sage, dann habt ihr das vielleicht schon mal gehört, nämlich Eucharisteo. Im Katholischen ist die Eucharistie die Abendmahlsfeier, die Dankesfeier. Und Eu heißt gut und Charis ist das Geschenk, die Gabe. So, in dem Wort Dankbarkeit steckt drin gute Gabe, gutes Geschenk. Alle gute Gabe kommt von oben herab. Und Dankbarkeit ist die angemessene Reaktion auf das Gute, auf die Geschenke Gottes in unserem Leben. Ich kann nicht jemandem von euch 50 Euro geben und sagen, die schenke ich dir, wenn du dafür rausgehst, mein Auto sauber machst und eine Runde saugst. Dann hast du dir die 50 Euro verdient, aber nicht geschenkt bekommen. So, das heißt, solange wir glauben, dass wir die Dinge verdient haben, die wir haben, haben wir wenig Grund, dafür Danke zu sagen. Je mehr wir verstehen, was wir alles haben, was nicht selbstverständlich ist, was wir nicht verdient haben, nicht unsere Leistung ist, sondern einfach geschenkt der Gnade ist, umso mehr wird uns eine Idee kommen, für was wir alles dankbar sein können, wie angebracht das wäre. Das Volk Israel war 400 Jahre in Gefangenschaft. Sie schreien um Gottes Eingreifen. Gottes Art, das zu machen, ist umwerfend. Wunder erleben, Eingreifen Gottes. Das Volk, was sie in Sklaverei gehalten hat, brutal geschlagen, besiegt. Alles ist klar, Gott ist mit uns. Und als sei das nicht genug, noch die Versicherung einer Wolkensäule und einer Rauchsäule, Gott ist da. Und sie ziehen los und nicht nur das, nicht nur Vergangenheit und Gegenwart ist geregelt, auch noch eine fantastische Zukunft. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ich meine, das Bild, das holt uns ja heute nicht mehr ab, außer die Milch- und Honigliebhaber. Aber ich weiß nicht, was so deine Idealvorstellung wäre. Wahrscheinlich alle jungen Leute würden sagen, zu Hause ist da, wo mein Handy WLAN hat und so, ja. Aber der perfekte Ort, wo ich sein will. All die drei Dinge sind da. Gegenwart ist super, Zukunft ist super, Vergangenheit ist geregelt. Und irgendwo habe ich es gelesen, da fasst jemand zusammen, was dann Dramatisches passiert. Dann bekamen sie Durst. Und dieser Satz bringt eigentlich alles auf den Punkt. Du erlebst das Handeln Gottes, du hast fantastische Zusagen, Verheißungen Gottes und dann kommt eine Lebenseinschränkung. Dann bekamen sie Durst. Und dieses Durstgefühl führte nicht dazu, dass sie sagen, Gott, wir sind dankbar für all das, was du hast, wir beten dich an und jetzt glauben wir, du hast einen Weg. Es führt dazu, dass sie Mose an den Kragen wollen. Du hast uns hier in diese missliche Lage gebracht, du bist schuld. Und Mose wendet sich an Gott und sagt, die wenden sich alle gegen mich, was mache ich nur? Ein bisschen Lebenseinschränkung, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, lässt alle Dankbarkeit vergessen sein, alles großartige Handeln Gottes. Und es kommt zu Anklage, zu Vorwurf, zu Empörung. Wie kann das sein? Und Mose fragt ja Gott, was machen wir jetzt? Und ich meine, Gottes Möglichkeiten sind so banal. Er sagt, nimm ein Stück Holz, schmeiß das da rein, das ungenießbare Wasser wird genießbar, ihr seid versorgt. An einer anderen Stelle, hau vor den Felsen, dann kommt da Wasser raus und ihr seid versorgt. Wisst ihr, Gottes Problem in dieser Geschichte ist nicht, sein Volk zu versorgen. Wenn Gott ein Problem mit dieser Geschichte hat, dann ganz sicher dieses, dass sein Volk vergisst, wie gut er ist und wie angebracht es ist, ihm dankbar zu sein und aus dieser Grundlage her vertrauensvoll sich immer wieder an Gott zu wenden. Wäre das nicht stark, wenn du und ich und unsere Gemeinden Orte wären, wo man ganz viel Dank hört und wo diese Dankbarkeit ausdrückt, wir vertrauen dir. Egal, was gerade ist, egal, was uns gerade herausfordert. Ich möchte mit euch nochmal etwas von Dietrich Bonhoeffer lesen. Er hat Folgendes geschrieben: Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit. Aus der Unzufriedenheit Verzweiflung und aus der Verzweiflung der Fluch. Das Volk Gottes kommt an den Punkt, sauer zu sein auf Gottes Propheten und auf Gott selber. Warum sind wir hier? Warum hast du uns hierher gebracht? Und es beginnt mit dem, sich nicht in Erinnerung halten, was Gott Gutes getan hat. Und deswegen macht dieser Satz so viel Sinn: Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Weil uns daran zu erinnern, bringt uns in die richtige Position, macht uns deutlich, wer Gott ist. Ich möchte euch noch eine Illustration erzählen, eine Geschichte, die heißt Der Fisch im See Timpete. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Ich lese es euch vor. Ein armer Fischer fing eines Tages einen Fisch, der sprechen konnte. Lass mich zurück, du darfst dir etwas wünschen und ich werde es dir erfüllen. Der Fischer erzählte das seiner Frau, die ihn fragte, was er sich denn gewünscht habe. Der Fischer, da er sich nichts gewünscht hatte, schickte sie ihn zurück, sich ein schönes Haus zu wünschen. Der Fischer geht und ruft den Fisch. Der erscheint und fragt ihn, was er will. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich es will. Was will sie denn? Ein Haus. Geh nur hin, sie hat es schon. So schickt ihn seine Frau immer wieder hin, um ihre Wünsche erfüllen zu lassen, bis dahin Kaiser und Kaiserin zu werden. Der Fisch erfüllt alle diese Wünsche. Dann schickt sie ihn mit der Bitte hin, Gott zu sein. Als der Fischer den Fisch rief, brodelte das Wasser und schimmerte in allen Farben und drohte zu zerbersten. Was willst du? Fragte der Fisch. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich es will. Was will sie denn? Sie will Gott werden. Geh nur hin, sie sitzt wieder in ihrer armseligen Hütte. So, wenn wir aufhören, dankbar zu sein für das, was wir haben, für all das, was oben drauf kommt, für all die Geschenke, die Gott uns gibt, dann werden wir zum Zentrum aller Aufmerksamkeit. Und dann werden wir unser eigener Gott. Wenn es uns gerade nicht gut geht, dann ist nichts gut. Wenn Umstände nicht so sind, wie sie in unserer Vorstellung sein sollten, dann haben wir ein Problem. Und dann gehen wir nicht zum Fisch, aber dann gehen wir zu Gott und sagen, hier ist noch und da ist noch. Und wisst ihr, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, dann bedienen wir immer nur die eine Seite vom Paddel. Bitte, 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 bitte. Und wir drehen uns im Kreis um uns selbst herum. Sagt Dank in allem, stand in dem ersten Text, den wir zusammen gelesen haben. In allem. Sicher nicht für alles. Es gibt Dinge, für die werden wir nicht Danke sagen, sondern wir müssen sie tragen. Aber in allem Danke sagen. Ich habe diese Predigt letzte Woche in Wuppertal gehalten und ich wusste, mir hören ein paar Menschen zu, die sitzen da und haben ganz, ganz schwere Lebensumstände. Und ehrlich gesagt habe ich mich gefragt, wie es denen wohl geht mit dem Thema. Und ich habe sie gefragt hinterher, ich hab an dich gedacht. Und tatsächlich haben wir beide gesagt, weißt du hast so recht. Wir haben so viel Grund, Danke zu sagen. Einer hat mir gesagt, ich habe mir alles in Erinnerung gerufen, über was ich mich freuen kann, wofür ich dankbar sein kann. Ein lieber Freund in meinem Umfeld ist schwer erkrankt, lag im Krankenhaus. Ich habe ihn angerufen, zufällig eine halbe Stunde, nachdem er gerade eine wirklich schwere Diagnose bekommen hat. Und nachdem wir darüber gesprochen hatten und er es erzählt hat, sagt er, aber weißt du, ich habe auch Grund, dankbar zu sein. Ich habe eine echt gute Zimmergemeinschaft hier. Wir ermutigen uns hier gegenseitig. Wir kennen uns zwar kaum, aber wir sind echt zusammengewachsen in den Tagen hier. Da habe ich gedacht, absoluten Respekt vor diesem Mann. Er muss das verarbeiten und er fällt immer wieder ins Loch. Und das ist nicht so leicht, mit diesen Umständen umzugehen. Aber den Blick zu behalten für die anderen Dinge, die noch gut sind. Sagt Dank in allem. Ich möchte euch ermutigen mit einem Schlussgedanken. Dankbarkeit setzt wirklich etwas frei in unserem Leben, der Wirksamkeit Gottes, was wir sonst verpassen. Als Jesus auf dem Berg ist und predigt und 5000 Männer und die Familien drumherum sitzen und zuhören, dann kommt es auch zu so einem Engpass. Da ist kein Durst, da ist Hunger. Menschen kriegen Hunger und es muss eine Lösung her. Und die Jünger haben eine ganz einfache Idee, sie schicken alle weg. Und Jesus lässt das Wenige, das zu wenig zu sich bringen. 5 Brote und 2 Fische. Und er nimmt das. Was tut er dann? Er sagt Dank dafür. Er sagt Danke für das, was da ist. Er betet nicht so sehr für all das, was nicht da ist. Er sagt Dank für das, was da ist. Und diese Dankbarkeit setzt das Wunder Gottes frei. Und damit ihr auch wisst, dass das nicht nur so ein zufälliges Wort an dieser Stelle ist, ihr könnt das nochmal recherchieren, ich habe es mir nicht notiert, aber an einer anderen Stelle steht nochmal, da wird darauf Bezug genommen, als wir da auf diesem Berg waren und nachdem der Herr das Dankgebet gesprochen hatte, da wird ausdrücklich nochmal von dem Dankgebet gesprochen, was Jesus gesprochen hat, und dann geschah das Wunder Gottes. So, wenn du ein Wunder Gottes brauchst, ich ermutige dich zu Dankbarkeit für all das, was da ist. Es setzt das Wirken Gottes in unserem Leben frei. Ich bin am Ende, ihr bekommt, glaube ich jetzt, ne, das klappt, ihr bekommt einen Zettel, da steht oben dankbar drauf und unten der erste Bibelvers aus 1. Thessalonicher. Und ich möchte dich ermutigen, nichts in deinem Leben für selbstverständlich anzusehen, weil je weniger du als selbstverständlich ansiehst, umso mehr fällt dir ein, was du aufschreiben kannst, wofür du dankbar bist. Michael hat gesagt, das Lobpreisteam kann kommen und wir singen gleich noch ein Lied, aber vielleicht während die schon Musik machen, habt ihr die Gelegenheit, mal auf diesen Zettel zu schauen und wenn ihr einen Stift zur Verfügung habt, vielleicht mal bewusst aufzuschreiben. Jesus, wofür bin ich dir dankbar? Was will ich nicht mehr als selbstverständlich ansehen? Und nachdem jetzt alle den Zettel haben, ein ganz allerletzter Satz. Du kannst durch die Dinge, die in deinem Leben nicht gut sind, dich selber blockieren, nicht dankbar zu sein. Du kannst auf das schauen, was alles noch fehlt, was nicht da ist, und bist unzufrieden. Das wird dich kein Stück voranbringen und es verhindert das Wirken Gottes. Oder du kannst sagen, das ist alles da, all der Mangel ist da, all die Probleme sind da, all das ist gerade doof, aber mir fallen Dinge ein, für die ich Gott Danke sage, und dein Herz verändert sich, deine Sicht auf die Dinge verändert sich und es setzt das Wirken Gottes frei. Ich hoffe, ihr müsst alle nicht wählen, welche Ausrichtung ihr vornehmen wollt. Ob der Blick bleibt auf den Problem oder ob der Blick geht auf die Dinge, für die es wert ist, Danke zu sagen. Amen. Gottes Segen euch allen.